Dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Wir danken dir, dass wir spüren können, dass wir vor einem Neuanfang stehen. Wir danken dir, dass wir spüren können, dass du uns rufst, aufzustehen und vorwärts zu gehen. Wir danken dir, dass du uns verheißen hast, dass du deine Herrlichkeit ausbreiten wirst unter uns. Wir danken dir, dass du redest. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Lieber Vater, wir geben uns heute ganz in deine Hände. Und ich bitte dich, dass du mir deine Worte gibst, die so wichtig sind für uns alle. Und schenke du, dass deine Gegenwart, dass die Kraft deines Heiligen Geistes mitten unter uns ist. Wir rühmen dich, wir lieben dich, wir ehren dich. Amen. Ich habe heute einen Text gewählt, und zwar den Text von den Kundschaftern im Alten Testament. Und zwar aus dem einen Grunde, wie am Silvesterabend Nachmittag oder wie der Gottesdienst war, da hat der Helmut ein Wort ausgesprochen, vorgelesen aus der Bibel, und da habe ich etwas erlebt von dem, was es bedeutet. Es kommt, es fällt etwas vom Kopf ins Herz. Und das Wort hat mich nicht mehr verlassen. Und darum habe ich den großen Wunsch und ich habe auch das Empfinden, dass Gott möchte, dass ich über dieses Wort spreche. Und es passt so, ich war heute so berührt von diesem ersten Lied, das wir da alle gesungen haben. Ich weiß ganz genau, dass wir vor etwas ganz Neuem stehen. Und das, ob wir das bekommen und wie wir es bekommen, hängt auch ein bisschen von uns ab. Und deswegen lese ich jetzt die Stelle von 4. Mose, Kapitel 13. Ich lese einfach ein paar Verse durch. Und da heißt es, 25 bis 28. Nach 14 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, und zwar hat Mose 10 Kundschafter geschickt, vorausgeschickt, um das verheißene Land zu erkunden und zu schauen, wie das dort ist. Weil es war das große Versprechen Gottes, dass er sein Volk in das verheißene Land führen wird. Er hat es aus Ägypten, aus der Gefangenschaft herausgeführt und hat versprochen, es wird in das verheißene Land kommen. Nach 14 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste, Paran, und nach Kadesh erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Ihr kennt bestimmt das Bild, wo dort die zwei Kundschafter gehen mit dieser riesigen Traube, weil so das Land so fruchtbar ist. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Enaks Söhne, die waren besonders bekannt, weil sie so groß wie Riesen waren. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in unseren Augen. Nein, wir, oh ja, also sie selbst sind sich vorgekommen wie Heuschrecken gegenüber diesen mächtigen Leuten. Und dann Vers 6 im 14. Kapitel. Und Josua und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde. Nein, entschuldige, ich habe es vergessen, weil das so ein bisschen Stück Zaumstückel. Und Kapitel 14, Vers 1. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht, weil sie standen vor dem verheißenen Land. Aber die Aussicht, dort hineinzukommen, war gleich null. Alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch sterben werden in der Wüste. Und Josua und Kaleb, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider, weil sie das gehört haben, und sagten zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und dann geht die Geschichte weiter. Alle haben Angst. Und das brauche ich jetzt nicht erzählen. Und dann kommt das Wort. Das Wort in Vers 14, Vers 28. Das Wort, von dem ich vorher gesprochen habe. Und da heißt es, darum spricht zu ihnen, sagt Gott zu Mose. Gott sagt zu Mose, er soll diese Worte sagen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Was haben sie gesagt? Sie werden in der Wüste sterben, sie werden nicht hineinkommen in das verheißene Land. Und Gott hat gesagt, ich werde das tun, was ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Und wie der Helmut das vorgelesen hat, da hat es mir einen Stich gegeben. Wenn, auf einmal habe ich da irgendwas verstanden, dass, oder mehr als verstanden, dass alles, was wir sagen es vor den Ohren Gottes. Alle Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, das hängt davon ab, wie wir zu denen stehen. Bezweifeln wir sie? Denken wir, das ist ganz unmöglich? Oder trauen wir Gott etwas zu? Trauen wir Gott zu, dass er es tun kann? So wie das war so eine Unmöglichkeit für die Israeliten. Und ich muss das zugeben, auch für die Kundschafter, die sind da vorne gestanden und haben da diese Riesen gesehen, wie sie getanzt haben. Die haben gesehen, diese riesige Befestigungen, Festungen in den Städten. Also, und die einfachen Israeliten, wie sollen sie diese Riesen bezwingen? Ich kann das verstehen, dass man Angst bekommt. Und deswegen ist es so wichtig, wo wir hinschauen. Schauen wir zu den Umständen oder schauen wir zu Gott, was er versprochen hat. Und das ist oft in unserem ganz persönlichen Leben eine große, fast würde ich sagen, eine tägliche Frage. Auch zu den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat als Gemeinde. Wir haben schon, mehrmals sind wir so vor Unmöglichkeiten gestanden. Angefangen damals mit den Gebäuden. Überhaupt mit Beginn der Gemeinde, den Gebäude. Das war so unmöglich, die 100 Leute, wie sollen wir so ein Gebäude bekommen? Das war auch so eine riesige Unmöglichkeit. Aber durch Gottes Hilfe waren wir so gestärkt durch den Heiligen Geist, dass wir das glauben konnten. Und mehrere solche Unmöglichkeiten haben wir schon erlebt. Aber ich habe das Empfinden, dass wir jetzt wieder vor so einer Unmöglichkeit stehen. Es wird etwas ganz Neues beginnen. Es ist so, wie wenn die Verheißungen, die noch ausständig sind, jetzt anfangen zu geschehen. Ich denke da ganz das Einfache, weil meine Schule, dass wir eine Schule haben werden, eine Volksschule, die einen großen Einfluss in der Stadt haben wird, eine stabile Schule, wie der Ed Traut einmal zu uns gesagt hat. Und wir haben damals alle gespürt, das war ein Wort vom Herrn, das er uns gegeben hat. Wir werden eine Volksschule haben, die stabil und gesund ist und die einen großen Einfluss haben wird in der Stadt. Wir werden eine Bibelschule haben, wie sagt er immer, Helmut? Leiterschule. Naja, also so ein Trainingszentrum, danke, das war's. Das war der Weg. Diese Verheißung kam schon vor vielen, vielen Jahren. 1997 kann ich mich erinnern, wie der Jim Gohl hier gewesen ist, hat er uns das erste Mal gesagt, dass das Haus nebenan uns gehören wird. Und es war damals schon leer. Und es ist immer noch leer. 1999 waren wir in England auf einer Konferenz und da waren auch der Jim Gohl unter anderem ein Sprecher. Die Cindy Jacobs und der Jim Gohl hat uns herausgerufen und hat uns gesagt, dass wir werden eine Trainingsschule haben und das Haus nebenan gehört uns. Die Cindy Jacobs hat gesagt, von der Trainingsschule. Und das hat der Jim Gohl ja gehört und sie hat ja keine Ahnung gehabt, weil das er uns das schon vorher gesagt hat. Gott hat das immer wieder bestätigt. Und dann von dem Haus nebenan hat er gesprochen. Ständig von dem Haus nebenan. Da hat er 7-mal gesagt, und das Haus next door is yours. Das Haus neben uns gehört euch. Und es gehört euch und es gehört euch. Und er hat uns dann später gesagt, er hat gesehen, wie jemand uns ein Zertifikat überreicht hat, in dem wir die Besitzer geworden sind von dem Haus nebenan. Und er hat gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt soll niemand drin wohnen. Und das sind jetzt schon sehr, sehr viele Jahre. Und ich weiß nicht, wie viel es noch dauern wird, aber wir spüren schon, dass da etwas beginnt. Gleich am Anfang von Jänner haben die sich gemeldet und uns gefragt, ob wir es wollen. Und wir sind immer noch das war so super, ich erzähle euch das einfach. Und der Helmut hat ihn an den Wolfgang Radkowitsch verwiesen und der Wolfgang hat ihm dann zurückgeschrieben, ja, wir sind sehr interessiert an diesem Haus und wir haben Verheißungen, dass es einmal uns gehören wird. Aber wir warten noch, bis es billiger wird, weil es ist viel zu teuer momentan. Und wir wissen, wenn der Zeitpunkt für uns gekommen ist, dann wird Gott uns auch das Geld dafür geben. Und die Dame hat dann sehr lieb zurückgeschrieben, ja, sie dankt für diesen Brief und sie wird sich wieder melden, wenn das Haus billiger geworden ist. Aber ich sage mal, unser Fokus sollte ein bisschen da hinübergehen. Weil wir brauchen Platz und ich glaube, es wird die Zeit kommen, wo wir ganz genau wissen, wofür dieses Haus von Gott gedacht ist. Das ist auch ein etwas, was wir uns nicht so vorstellen können, dass das einmal uns gehören könnte. Aber die Vorstellung wird schon immer deutlicher oder realer, nicht, sagen wir so. Und es ist ja so, dass die Zeiten, vor denen wir jetzt stehen, sehr dunkel werden. Ich meine, da brauche ich nicht drüber sprechen, das sieht jeder. Aber der Bob Jones, der hat Anfang dieses Jahres eine Prophetie herausgegeben. Die möchte ich euch noch kurz vorlesen, weil es sehr ermutigend ist für uns als Christen. Er sagt, einige kennen schon die am Dienstag, da waren ja. Und zwar 2012, das ist das Jahr, in dem die Herrlichkeit Gottes in die Gemeinde zurückkehrt. Vor 42 Jahren hat Gott Bob gesagt, dass er seine Herrlichkeit von der Gemeinde zurückziehen wird und Ikabod über die Gemeinde schreiben wird. Ikabod bedeutet, die Herrlichkeit ist gewichen. 1. Samuel 4, Vers 21. Bob fragte den Herrn, warum er die Herrlichkeit wegnehmen wird. Der Herr antwortete ihm, dass die Menschen seine Herrlichkeit zum Eigennutz vermarktet haben. Die Menschen haben seine Herrlichkeit angerührt und Gott wird sie mit niemandem teilen. Der Herr sagt, dass Bob die Rückkehr seiner Herrlichkeit erleben würde. Und von dieser Zeit an glaubte Bob, dass das 2012 geschehen würde. Da möchte ich nur in Klammer einfügen, wir haben ja den Bob Jones einmal besucht und da habe ich ihm erzählt, dass ich einen Traum hatte, wo der Engel des Herrn zu mir gekommen ist. Und wie er vor mir gestanden ist, habe ich zuerst nicht gewartet, was er mir sagt, sondern ich habe gleich was gesagt. Und zwar habe ich ihm gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er hat zu mir gesagt, du wirst sie sehen, aber nicht jetzt. Und das war ungefähr 2004 und das war 7 Jahre vorher und ich habe mich beschwert sozusagen beim Bob Jones, dass es schon 7 Jahre her ist und ich habe noch immer nicht diese Herrlichkeit gesehen. Ich meine natürlich die bestimmte Herrlichkeit. Wir sehen immer wieder die Herrlichkeit Gottes, wenn er etwas Wunderbares tut und die Herrlichkeit Gottes ist sowieso immer da. Aber diese besondere Herrlichkeit Gottes, der damals, wie der Bob Jones jung war, da gab es in Amerika diese große Heilungsbewegung. Und die vielen Heilungsevangelisten, die viele davon haben sich das alle für sich gemacht, also für sich selbst in den Mittelpunkt gestellt und das Geld und alles für sich behalten. Und das ist dann alles in unglimpflich geworden und sie haben dann, und deswegen hat Gott diese ganze Herrlichkeit, die er damals angefangen hat auszugießen, über seinen Kindern wieder weggenommen. Und Bob Jones, ja, und damals hat der Bob sich beschwert, er hat dann gesagt zu mir, schau, ich warte schon so lange drauf. Ich war jung, und wie Gott das, diese Herrlichkeit weggenommen hat. Und er hat zu mir gesagt, du wirst graue Haare haben, bis ich sie wieder zurückbringe. Und jetzt ist er 80. Weiter geht's. Im September 2009 war Bob in einem Trancezustand in einem Zug mit vielen anderen Hirten. Der Heilige Geist wies jedem einen bestimmten Platz zu. Bob fragte den Schaffner, was ist dieser Zug? Der Schaffner sagte Bob, dass dies der Zug der Herrlichkeit sei und gab ihm eine Zeituhr, die aussah wie ein Ei. Das Ei hatte neues Leben in sich. Er trug den Anfang und das Ende der Zeit in sich. Bob fragte den Schaffner, wann kann ich das Ei öffnen und wann wird der Zug ankommen? Der Schaffner sagte, dass die Zeit in dem Ei lag und dass das Ei 2012 geöffnet werde. Am 29. Dezember 2011 empfand Bob Jones Haggai 2, Vers 9 und da steht, es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth, und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Und ihm wurde gesagt, dass Friede und Wohlstand den Gläubigen in den Gemeinden gegeben werde. Jene, die ihren Gott kennen, werden seinen Frieden und seinen Wohlstand oder Wohlergehen in einer Zeit des Gerichtes erleben. Es wird die beste Zeit sein für die, die Gott kennen, und die schlimmste Zeit für die, die ihn nicht kennen. In welchem Maß die Herrlichkeit kommen wird, wissen wir nicht. Aber Bob glaubt seit 42 Jahren, dass es in diesem Jahr beginnen wird. Gottes Herrlichkeit wird eine große Trennung von Schafen und Ziegen mit sich bringen. Gott selber wird die Schafe von den Ziegen trennen. Heute findet eine Trennung von Schafen und Ziegen in den Nationen statt. Man wird die Schafe ruhig auf den erhabenen Hügeln Gottes weiden sehen, und sie werden wohlhabend und weise werden, während die Ziegen abfallen werden. Die Ziegen werden weiterhin unrein sein, während die Schafe sich Gott annähern werden. Wir sind berufen, mit Gott zu gehen und die Hüter seiner Schafe zu sein. In diesen Tagen der Verwüstung wird die Herrlichkeit Gottes auf die Gläubigen ausgegossen werden. Der Tag der Herrlichkeit Gottes kommt, wenn der Rauch vom Schutt der Trümmer weicht. Wir werden die Herrlichkeit Gottes von dem Haufen aus Asche aufsteigen sehen. Seine Herrlichkeit wird sich in den Gläubigen zeigen, die in Liebe, Freude und Wahrheit vorangehen werden. Sie werden die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen und Heilung den Schwachen und Ängstlichen bringen. Die Menschen werden nicht länger an der Liebe Gottes oder an seiner Macht zweifeln. Die Gläubigen werden in dem Frieden Gott zur Ruhe kommen. Die Gläubigen werden in dem Frieden Gottes zur Ruhe kommen und in der Fülle seiner andauernden Herrlichkeit gedeihen, wenn die Herrlichkeit Gottes in die Gemeinde zurückkehrt. Das ist das, auf was wir zugehen. Was hätte Israel erlebt für Wunder? Und die haben schon so viel von der Herrlichkeit Gottes gesehen. Was hätten die erlebt, wenn die Ja gesagt hätten und hineingegangen wären in dieses verheißene Land, weil sie Gott vertraut haben? So mussten sie 40 Jahre in der Wüste herumwandern und keiner von ihnen durfte in das verheißene Land kommen, nur ihre Kinder. Und die beiden, die dagegen gesprochen haben, das war Josua und Kaleb. Die haben gesagt, wir wollen doch dem Herrn vertrauen und auf ihn schauen. So, diese Herrlichkeit Gottes, das ist etwas, wonach ich mich auch schon, weiß nicht wie lange, sehne. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und ich glaube, wir werden dann so viele Wunder erleben. Und ich denke, die Gretchenfrage ist, wie sehr vertrauen wir Gott das Wort? Wie sehr vertrauen wir ihm, wenn er etwas gesagt hat? Wie sehr vertrauen wir ihm, wenn er eine Verheißung gegeben hat? Das ist eine ganz normale, ganz wichtige Frage. Ich kann aber nur jemanden vertrauen, den ich kenne. Und da kommt diese Frage, kennen wir den Vater? Kennen wir Jesus? Kennen wir den Heiligen Geist? Oder haben wir nur vom Hörensagen von ihm gelebt, also gehört? So dass wir nur irgendwie einfach das so glauben, aber ohne ihn wirklich zu kennen. Ich denke, wir werden jetzt mehr und mehr und immer tiefer hineingeführt werden in diese Frage, ob wir ihn kennen. Kennen wir den Vater als den Vater, der uns so unendlich liebt, dessen Wort so hundertprozentig ist, der dem Schöpfer des Weltalls? Ich denke mir manchmal, wenn ich ihn wirklich so für real halten würde, ständig, dann hätte keinen Zentimeter Angst Platz in meinem Leben. Wenn er wirklich, der Schöpfer des Universums, mich liebt, wenn er mein Vater ist, was kann irgendjemand mir tun? Vor was soll ich mich fürchten? Das ist wie ein, ich habe das schon manchmal so erlebt, diese Beziehung zum Vater, das ist so eine Geborgenheit, eine Sicherheit. Der Vater, er hat alles für uns getan, damit wir gerettet werden. Alles. Er hat sogar seinen Sohn gegeben. Das ist so, wie wenn er selbst für uns gestorben wäre. Der Vater. Und ich habe mich erinnert, wie ich Religionsunterrichtet habe, da habe ich den Kindern das manchmal so erklärt und habe gesagt, da gab es in einem afrikanischen Dorf so einen Häuptling, der mit sehr viel Autorität ausgestattet war. Und in diesem Dorf wurde sehr viel gestohlen. Und da hat er dann ein Gebot und ein Gesetz herausgegeben, dass der Nächste oder alle, die dann kommen, die erwischt werden beim Stehlen, die werden zu dem Hauptplatz gebracht. Und der ganze Stamm muss sich da rundherum stellen und zuschauen, wie er geschlagen wird. Der kriegt eine öffentliche Strafe, damit er das nicht mehr tut. Und dann war das so, dass der Nächste, der erwischt wurde, war sein Sohn. Und jetzt, weil er konnte doch das Wort, das er gegeben hat, jetzt nicht wieder zurücknehmen. Aber er konnte sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn sein Sohn die Schläge treffen werden. Und was hat er gemacht? Er hat sich selbst hingestellt in die Mitte und hat sich selbst schlagen lassen. Und ich weiß nicht, ob diese Geschichte wahr ist. Ich habe die damals sicher irgendwo gelesen. Aber ich habe das selbst gespürt, selber und auch die Kinder. Wir haben auf einmal irgendwie verstanden. Gott ist so heilig, er kann seine Gebote und die Heiligkeit nicht wegnehmen und einfach sagen, ich Auge zu. Aber er hat sich selbst für uns hingegeben. Das ist unser Vater, das ist Jesus. Er selbst. Und kennen wir ihn wirklich so? Ist er uns ein wirklicher Freund geworden? Ist er uns ein wirklicher Vater? Ist Jesus ein Bruder für uns, dem wir vertrauen können? Ich glaube, wenn wir darüber mal nachdenken, dann und schauen, wie unsere Beziehung zu ihm ist, dann werden wir auch merken, ob es uns leicht oder schwerer fällt, ihm zu vertrauen. Und diese Frage des Vertrauens wird in der kommenden Zeit sehr, sehr oft an uns gestellt werden. Es geht nicht nur um ein Haus nebenan. Das geht's auch, das ist schon nicht so leicht. Aber eine Bibelschule, eine Schule für kommende Pastoren. Es gibt nicht viele, es gibt glaube ich gar keine oder wenige nur in Österreich, wo also zukünftige Pastoren eine Ausbildung bekommen, die sie selbst gestärkt werden und die ein Fundament hat, die wirklich also gut ist. Jeder, der passt, der Pfarrer werden will oder was, muss auf die Uni gehen oder sonst. Die anderen viele haben keine Ausbildung. Andere, die vom Ausland kommen, die sind dann oft in Bibelschulen in Deutschland gewesen. Aber in Österreich gibt es nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich glaube, das kommen wird. Ich denke, dass dieses Haus nebenan noch gefüllt werden wird, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und das ist die Frage. Sind wir bereit, das wirklich einzugehen? Sind wir bereit zu glauben? Sind wir bereit zu glauben in einer Situation, wo wir Unmöglichkeiten sehen, ganz persönlich in unserem persönlichen Leben? Und wir sagen müssen, na, das ist unmöglich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Gott hat aber genau das gesagt vorher. ich weiß nicht, ob wir wirklich Jesus vertrauen. Und das, was mich so berührt hat mit diesem Wort, war das, was ich ausspreche. Das hört Gott. Wenn wir etwas bekommen, eine Verheißung, ist die Frage, wie wir darüber sprechen. Wir können Zweifel haben und mit anderen noch sprechen und dann machen wir schon so wie sowas, das schlechte Stimmung oder wie sagt man da? Also dass man halt, wenn man jemanden, man kann eine ganze Gruppe sozusagen mitnehmen in den Unglauben hinein, wenn Gott Prophezeiungen ausgesprochen hat und wir glauben sie nicht. Wir können Gott wirklich widerstehen in dem. Und dann wird das nicht leicht werden für uns. Absolut nicht. Das wird dann ganz schwer. Weil Gott hört, was wir sagen. Gott kann dann machen, dass genau das passiert, was wir gesagt haben. Ich denke, wir müssen etwas lernen von seiner Heiligkeit und wie wir die Dinge aussprechen und was wir glauben. Es ist dieses Wort vor meinen Ohren. Ich höre jedes Wort, was ihr spricht. Ich weiß alles. Und Gott wird uns geben, was wir sprechen. Es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Und darum ist es ein Aufruf heute. Ich möchte es einfach aufrufen, uns alle miteinander. Wie stehen wir zu den göttlichen Verheißungen? Ihr erinnert euch an den Traum, den ich hatte, wo ich hineingeschaut habe in diese Box mit den Verheißungen, die dann mit der Zeit immer mehr und mehr Gold wurden. Je länger ich hineingeschaut habe, sind wir solche, die da hineinschauen, oder sind wir solche, die an die Umstände denken und sagen, es gibt's nicht? Sind wir solche, die frei sind, wirklich zu glauben und zu vertrauen unserem Vater im Himmel? Er liebt uns so unendlich. Jesus, unser Herr, er liebt uns so. Seine Güte, seine Gnade, sein Erbarmen ist jeden Tag neu. Und immer können wir wieder neu anfangen. Und wenn wir schlecht gesprochen haben, dann ist es so wichtig, dass wir sofort gehen und Jesus um Vergebung bitten. Und sagen, vergib uns bitte, ich habe auf die Umstände geschaut und nicht zu dir hin. Das ist eigentlich die einzige Botschaft, die ich weitergeben möchte. Schau nicht auf die Umstände. Schau auf das, was Gott gesagt hat. Und ich denke, das ist eine sehr starke Herausforderung an uns alle, persönlich und auch in der Gemeinde. Dieser Neuanfang, von dem wir heute da gehört haben, das neue Halleluja. Ich freue mich so, wenn wir das alle miteinander singen werden, weil wir mehr und mehr, tiefer und tiefer hineingefunden haben in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, in die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Amen. Vater, wir beten jetzt und bitten dich von ganzem Herzen. Vergib uns, wo wir leichtfertig Dinge ausgesprochen haben, Dinge des Unglaubens und nicht des Glaubens. Vergib uns, wo wir deinen Verheißungen nicht geglaubt haben. Vergib uns bitte, wo wir einfach nur das glauben, was wir sehen können. Vater, ich bitte dich, gib uns die Offenbarung und die Erkenntnis, was das bedeutet, dir zu gehorchen, das zu tun, was du uns sagst, und groß zu denken, und wenn auch die Umstände noch so schwierig sind, zu wissen, dass du mit jedem Umstand fertig wirst. Gib uns diese Gnade. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns. Ich bitte dich auch für mich und schenke uns allen miteinander diese Gnade. dass wir dir mehr vertrauen als den Umständen. Danke, Vater, danke. Danke für alles, was du getan hast und für alles, was du noch tust. Wir wollen dir gehorchen. Wir wollen das tun, was du uns versprochen hast. Und wir wollen uns nicht vor den Riesen fürchten, weil wir wissen, du bist viel, viel größer. Dafür preisen wir dich. Amen. Mir ist gerade eingefallen, in unserer Bibelschule gab es so ein Motto für die Bibelschule. Und da stand, das Motto war, wenn Gott etwas Wunderbares tun will, beginnt er mit einer Schwierigkeit. Wenn er etwas sehr Wunderbares tun will, beginnt er mit einer Unmöglichkeit.